Wir hören auf Gottes Wort aus der Johannes-Offenbarung aus Kapitel 14 und dort die Verse 1 bis 5. Johannes schreibt: Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Himmlischer Vater, in Jesus Christus danken wir dir, dass wir so in Lobpreis vor dir stehen können und dass wir das so gemeinsam singen können. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an diesen Heiligen Geist. Und dass wir das sagen und singen können, das ist ein Geschenk, das du uns gemacht hast. Und dafür danken wir dir. Du, unser lebendiger, einzigartiger, unvergleichlicher Gott, bist in unser Leben hineingetreten. Anbetung sei dir dafür. Und jetzt sind wir da, gehören zu dir, hören auf deine Worte und bitten dich, dass es auch heute Morgen geschieht, dass deine Worte sich mit unserem Leben, unserem Sein, unserer geistlichen Existenz verbinden. Segne dazu Norbert Rose auch gerade in der Auslegung dieses Textes, der heute Grundlage der Predigt sein wird. Und dann danken wir dir für das Miteinander in diesem Haus. Wir danken dir für uns, die Erwachsenen. Wir danken dir für unsere Kinder, die unserer Gemeinde hier sind. Wir danken auch für die Kinder, die jetzt durch die Familienoase in unserem Haus sind. Tu ihnen wohl. Es bleibt unsere beständige, kontinuierliche Bitte, unser ganz großes Flehen vor dir, dass du, unser Herr, so wie du in unser Leben getreten bist, dich auch ihrer erbarmst und in ihr Leben und in ihre Biografien hineintrittst. Schenk das auch an diesem Tag hier unter uns. In unser Beten schließen wir die vielen mit ein, die über den Livestream oder zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen werden auf diese Datei, dass du ihnen wohltust, dass dein Geist wirksam da ist und dass du segnend durch deine Worte wirkst, an welchen Orten und zu welchen Zeiten auch immer. Wir sind so froh, dass du der Allmächtige bist, der alle Geschicke, absolut alle Geschicke in der Hand hat. In unserem Land, in der ganzen Welt, deinem auserwählten Volk Israel, deiner weltweiten Gemeinde, nirgendwo etwas entgleitet dir. Du hast es unter deiner guten, barmherzigen, weisen, zielführenden Kontrolle. Und so beten wir dich an, ehren dich über deiner Macht, ehren dich über deiner Weisheit, ehren dich über deiner Liebe, von der wir Tag für Tag leben. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Meine Frau und ich besuchen manchmal sehr gerne Museen. Ich muss ja gar nicht hinsehen, um zu sehen, wie verwundert sie jetzt ist. Ich sage ja auch manchmal, das heißt so alle 5 Jahre. Wenn das Wetter sehr schlecht ist, dann tun wir das unter Umständen sehr gerne. Das letzte Mal im Januar, das Wetter war wirklich sehr, sehr mies. Es war kalt, es war nass, es hat geschneit. Und wir haben uns dann vorgenommen, das war an meinem 65. Geburtstag, wir gehen ins Museum. Es blieb kalt, es blieb unangenehm. Und wir haben auch das irgendwann wieder abgebrochen. Aber grundsätzlich gilt das schon, meine Frau besucht sehr gerne Museen. Und manchmal gelingt es ihr alle 5 Jahre, mich damit hinzuschleifen. Und ich finde das dann auch ganz interessant, was man alles sehen kann. Wir waren schon an verschiedenen Orten im Museumsinsel. In Berlin gehört natürlich dazu das Jüdische Museum in Berlin. Das ist ein Muss, wenn man in Berlin einmal gewesen ist. Dann das Rijksmuseum in Amsterdam. Das sind schon die großen Höhepunkte in meinen Museumsbesuchen. Es gibt noch ein paar kleine andere. das Technikmuseum in Speyer, das ist mir so meine Welt, Space Shuttle und solche Dinge. Oder das Mauermuseum in Berlin, Erich Honeckers Dienst Volvo zu sehen und sich da mal rein, darf man natürlich nicht reinsitzen, aber so die Vorstellung, mal an seinem Platz zu sitzen, wäre ganz interessant. Alles nur altes Zeug, müsste man eigentlich sagen. Alles Gelumpe, was da zu sehen ist. Einiges sehr interessant, einiges sehr rätselhaft, manches auch extrem wertvoll. Wenn man in Amsterdam im Rijksmuseum steht, der große Rembrandt, diese riesengroßen Gemälde, denen man nicht zu nahe kommen darf, das vergisst man auch nicht. Pergamonaltar in Berlin, Ishtar-Tor, wo Daniel wahrscheinlich schon durchmarschiert ist, da können Sie durchlaufen, wenn Sie wollen. Jetzt gerade nicht, weil es geschlossen ist, aber in so 5 Jahren oder so, also wenn ich das nächste Mal dann wieder muss oder soll oder darf, dann darf ich da auch wieder durchmarschieren durch dieses Museum. Das ist manchmal sehr beeindruckend. Mir kam dieser Gedanke, als ich noch einmal bei Offenbarung 14 ankam. Manche Formulierungen kennen wir schon aus den Kapiteln davor. Es ist ein wenig so, als würde man durch ein Museum gehen und immer wieder neu die Bilder, diese Darstellungen, die Visionen, die Geschichten, die Gestalten anschauen. Und tatsächlich, man muss sie immer wieder anschauen, wie wenn man durch ein Museum geht und noch mal stehen bleibt und lange davor steht und schaut und versucht zu verstehen und vieles auch nicht versteht und dann manchmal merkt, ich muss noch mal zurück zu dem, was da vorhin war, noch einmal schauen. Und wenn Sie so durch die Offenbarung hindurchgehen, dann merken Sie, von Mal zu Mal gehen Ihnen neue Dinge auf, die Sie noch nicht gesehen haben. Immer neue Details, immer neue Offenbarungen, die Sie da sehen. Wir haben ja die Begriffe, die Gestalten der Bibel, die sehr markant sind. Wir haben Themen, Bilder, Visionen, Geschichten. Wir haben die 7 Sendscheiben, die 7 Engel, die 7 Posaunen, die 7 Zornesschalen. Dann haben wir die Pferde, die Reiter, die Tiere, die Visionen, die Körperschaften, Israel, Gemeinde. Dann die 144.000, auf die wir noch einmal kommen heute Morgen. Die neuen Lieder, die so eingestreut sind, die uns im Alten Testament schon begegnen, das Bild vom Tempel, vom Berg Zion, von der großen Hure Babel. Und wir haben den Eindruck, das kennen wir eigentlich alle schon. Wir haben da so ganz klare Vorstellungen. Eigentlich ist da nicht viel Neues und trotzdem muss man immer noch einmal hinschauen, stehen bleiben, nochmal zurück und wieder vor, um zu sehen, wie verändert sich dieses Bild und wie entsteht eine immer größere Klarheit. Und trotzdem merken wir, alles, was wir sehen, muss erst einmal eingeordnet werden in einen großen Rahmen. Und diesen Rahmen, den sehen wir noch nicht so eindeutig. Wie ist die Reihenfolge? Gibt es überhaupt eine eindeutige Reihenfolge? Sind diese Bilder und Visionen und Symbole wörtlich zu nehmen oder tatsächlich zu übertragen? Müssen sie gedeutet werden? Und wer hat die richtige Deutung? Und wer hat die Deutungshoheit über diese vielen verschiedenen Bilder und Symbole und Gestalten? Das ist alles sehr, sehr rätselhaft. Wenn Sie einmal in einem Kunstmuseum gewesen sind, da wird es dann noch ein bisschen schwieriger. Da stehen Sie vor einem Bild oder gleich vor einer ganzen Serie und fragen sich, was haben die sich dabei eigentlich gedacht? Und die Experten stehen davor und sinnieren und können da ganz vieles hineinlegen und wissen genau, was der Künstler sich dabei gedacht hat und reden darüber auf ganz hohem Niveau. Sie kennen diese Geschichte, dass da jemand aus Spaß einmal einem Affen einen Pinsel in die Hand gedrückt hat und ein Blatt Papier und ein bisschen Farbe und der Affe hat da so ein bisschen rumgemalt auf diesem Blatt und dann haben sie das Bild einer Galerie untergejubelt als das Werk eines großen Meisters. Und da standen die Experten davor und haben erzählt und haben da sinniert, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Ganz genial. Wie peinlich, wenn es dann herauskommt, es war ein Affe. So können sich auch die Experten sehr, sehr täuschen. Tatsächlich, und ich glaube, das ist nicht nur ein netter Gag heute Morgen, sondern das ist tatsächlich so, auch die Experten wissen manchmal nicht, was sie da tatsächlich sehen. Sie stehen hingerissen davor und man muss trotzdem noch einmal hinsehen und irgendwann erfährt man, worum es da wirklich geht. Die Offenbarung des Johannes, das ist echte, tiefe, ewige Kunst des ewigen Künstlers und Schöpfers. Das ist nicht dahin gepinselt und von irgendjemandem ausgedacht, sondern da haben wir es mit einer wahrhaftigen Kunst zu tun, die man anschauen muss, anschauen darf. Und Sie können viele Male durch diese Offenbarung gehen und werden immer wieder Neues entdecken und werden neue Seiten sehen und werden ein, hoffe ich doch, immer ein klareres Bild daraus gewinnen. Werden immer deuten müssen, werden sich auch immer fragen müssen, habe ich das richtig verstanden? Ist das die einzig richtige Deutung, die ich jetzt für mich gewonnen habe? Der wesentliche Unterschied zwischen all den Museen dieser Welt und dieser Offenbarung ist natürlich, dass die Museen dieser Welt allesamt, ich sage es nochmal, altes Gelumpe gesammelt haben. In der Regel wenigstens. Manche versuchen sie auch mit der Zukunft, aber das ist dann Spekulation. Aber die Offenbarung, das ist nun wirklich Kunst, große Kunst des ewigen Gottes und Künstlers, der auch etwas zeigt von dem, was kommen wird. Wir verstehen noch nicht alles, aber wir dürfen es anschauen. Wir sollen es anschauen. Wir sollen die Bilder vor Augen haben, auch wenn wir sie noch nicht alle verstehen. Es muss gedeutet werden, was wir sehen, und es kann nur gedeutet und verstanden werden auf der Grundlage der Schrift. Das heißt, wenn man in der Schrift Tora und Propheten und Psalmen und auch im Neuen Testament nicht wenigstens ein wenig zu Hause ist, dann werden das einfach nur irgendwelche Bilder und Gestalten und Visionen bleiben, die wir nirgends richtig einzuordnen wissen. Und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Klingt so, als müssten wir das schon oft gesehen haben. Das Lamm stand auf dem Berg Zion. Was sehen wir tatsächlich? Wir sehen zunächst, dass das natürlich Sprache des alten Bundes ist. Sprache des Volkes Israel. Das Lamm auf dem Berg Zion, Jesus auf dem Berg Zion. Wir müssen noch mal genauer hinsehen. Jetzt ist das Lamm Gottes da angekommen, wo es hingehört. Da war es nämlich noch gar nicht. Es war auf dem Berg Golgatha. Es war noch nicht da, wo es eigentlich sein müsste, nämlich auf diesem Berg Zion. Es war auch nicht im Tempel von Jerusalem, sondern jetzt sehen wir es auf dem Berg Zion, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und jetzt am richtigen Ort, da wo er auch sein muss. Das ist ein gigantischer Triumph des Lammes, dass wir ihn jetzt endlich so sehen können. Lamm Gottes auf dem Berg Zion. Wir müssen genauer sagen, da ist er noch nie gewesen. Da war er noch nicht. Deswegen ist das neu. Und wir müssen Hebräer 9 dazu nehmen, wo es heißt, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist ein anderer Ort, nämlich in dieses ewige Heiligtum ist er eingegangen. Ähnlich Hebräer 12, 18 und folgende. Ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, also Sinai. Auch nicht den Berg in Jerusalem, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gemeinde. Er ist eingegangen nicht in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist, sondern in den Himmel selbst. Das ist Offenbarung 14, da steht nun das Lamm Gottes auf dem Berg Zion. Und im Hebräerbrief wird das sehr, sehr deutlich unterschieden, dass wir es mit verschiedenen Haushaltungen zu tun haben. Die werden auch genannt, geschrieben natürlich zuerst an die Hebräer, das sagt ja schon dieser Titel dieses Briefes, in erster Linie also an Jesus, gläubige Juden, das sollten wir nicht zu schnell übergehen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes nicht ganz allgemein an die Gemeinde Jesu schreibt, wo immer sie ist, sondern dass zunächst einmal hebräisch, jüdisch denkende und sprechende Menschen und glaubende Menschen gemeint sind, die hier einmal diese ganz neue Welt entdecken dürfen. Und da haben wir die verschiedenen Haushaltungen, da sind die Engel Gottes, da muss man nicht lange rätseln, um was und wen es da geht. Dann die Versammlung der Erstgeborenen, das können die sein aus seinem Volk, die an Jesus glauben. Dann die Geister der vollendeten Gerechten, da bliebe nur eines übrig, nämlich die Gemeinde, deren Zahl nun voll ist, die Vollendeten, die Vollzahl aus Nationen, könnte auch umgekehrt sein, die Ersten könnten die Gemeinde sein, die Zweiten könnten die Gerechten aus seinem Volk sein. In jedem Fall haben wir verschiedene Haushaltungen, bei denen es nicht um eine Rangordnung geht, sondern vor allem darum, dass es diese verschiedenen Haushaltungen eben gibt, die man nicht durcheinander mischen kann, nicht alle in einen Topf werfen kann, sondern sehen muss, was gehört hier eigentlich wohin. Die Engel, völlig eindeutig, die messianischen Juden aus Israel, dann die Vollzahl aus Nationen. Diese Unterscheidung bleibt wichtig, Differenzierung. Warum? Weil in vielen Auslegungen der Offenbarung nahezu alles, was wir in irgendeiner Weise als gläubig beschrieben finden, automatisch als ein Bild für die Gemeinde übernommen wird. Wir können das noch einmal anschauen. Ich habe es ja auch schon gelegentlich genannt. Die sieben Gemeinden in den Sendschreiben, Bild für die Gemeinde. Da würden wir noch mitgehen. Die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, Sinnbild für Gemeinde. Die Erkauften aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen, Gemeinde, die Seelen der Märtyrer, Gemeinde, die 144.000 aus Offenbarung 7, Gemeinde, die große Schar in Offenbarung 7, auch Gemeinde, die Frau, die in die Wüste entflog, Gemeinde, die Heiligen, die gegen das erste Tier kämpfen, Gemeinde, die Verweigerer, die das Tier nicht anbeten wollten, Gemeinde, die 144.000, Offenbarung 14, Gemeinde. Vielleicht haben Sie den Eindruck, ja, kann doch nicht falsch sein. Es geht doch immer um Gemeinde. Aber die Frage, wo bleibt denn Israel? Wo bleibt das Volk Gottes? Was ist mit Römer 9 bis 11? Ist das plötzlich nicht mehr vorhanden? Gilt das nicht mehr? Was fangen wir an mit dem, was Paulus in Römer 9 bis 11 geschrieben hat? Oder hat Johannes davon gar nichts gewusst? Oder war er anderer Meinung? Hat er eine andere Theologie? Da können Sie immer was lesen. Johannes hat eine andere Theologie als Paulus und Petrus. Jeder hat so seine Theologie. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Es ist komplementär. Es gehört zusammen. Das eine muss das andere erklären und auslegen. Und wenn es dann heißt, und mit ihm waren 144.000 auf ihrer Stirn, trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters. Das ist schon mal ganz wichtig zu sehen. Sie haben einen eindeutigen Namen auf ihrer Stirn geschrieben. Das ist nicht irgendein ewiger, allmächtiger Gott. Das ist nicht der Herrgott. Das ist nicht irgendeine Bezeichnung, Beschreibung für irgendeine Gottheit, sondern der Vater und der Sohn, der Vater und das Lamm. Eindeutig definiert. Das eine definiert sich durch das andere. Nur durch das Lamm, durch den Sohn haben wir den Vater und nur durch den Vater haben wir den Sohn. Und nur darum ist er auch unser Vater geworden. Aber die Frage, wer sind die 144, bleibt noch bestehen. Wir haben das in Offenbarung 7 schon gestreift und gesehen. Das sind die, die aus den 12 Stämmen Israels versiegelt worden sind. Und wir haben viel Grund anzunehmen, dass das in Offenbarung 14 nicht plötzlich völlig andere sind, sondern dass es dieselben sind aus Offenbarung 7. Das sind die, die seinen Namen auch in der allergrößten Bedrängnis nicht verleugnet haben. Und die allergrößte Bedrängnis ist nicht irgendwann in den Jahrhunderten gewesen, sondern die ist in den letzten Zeiten. Die kommt erst noch in den letzten Zeiten. Das sind diese 144.000, die den Namen nicht verleugnet haben. Das sind die, die sich, wie heißt nun, mit Frauen nicht befleckt haben. Da stolpern manche drüber. Da geht es nicht um Enthaltsamkeit, da geht es nicht um Ehelosigkeit, dass man nur als Lediger da noch eine Chance hat, da hineinzugeraten, sondern es geht darum, dass sie sich nicht mit der Hure Babylon verunreinigt haben, mit ihren tausend Gestalten und Gesichtern. Das bleibt immer ein wenig symbolhaft und trotzdem sind sich da die Ausleger weitgehend einig, dass es um diesen Aspekt geht, sich nicht zu verunreinigen mit all den Götzen und Mächten und Bildern und Gedanken und Ideen, die es da auch noch gibt, sondern sich fernzuhalten, eindeutig zu bleiben, orientiert zu bleiben an ihm. Es sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind. Und das ist deutlich definiert. Die aus dieser Zeit, aus diesen letzten 3,5 Jahren dieser Trübsal gekommen sind. In der zweiten, in Offenbarung 11 heißt es, dass da zwei Zeugen waren und durch diese zwei Zeugen wahrscheinlich noch viele zum Glauben auch an Jesus kamen, auch wenn sie nicht zur Gemeinde Jesu gehören, aber sie sehen ihn, sie erkennen ihn, sie bekennen sich zu ihm, zum Vater und zum Sohn, zum Lamm. Sie erkennen den, den sie durchbohrt haben. Offenbarung 13 hieß es von dieser zweiten Hälfte der großen Trübsal, das haben wir beim letzten Mal gesehen, es wurde ihm, dem zweiten Tier, Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Und dann heißt es, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet wurden. Da heißt es nicht mehr, dass sie getötet werden könnten, dass sie in der Gefahr standen, getötet zu werden, sondern dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, wurden getötet. Und darum ist diese Verortung so entscheidend für uns, aus meiner Sicht zumindest, diese kleine Erwähnung in Hebräer 12, wo es um diesen Ort geht. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und das heißt natürlich auch dem himmlischen Berg Zion. Und da sehen wir nun dieses Lamm Gottes. Das Allerheiligste im himmlischen Jerusalem, der Thron Gottes in der Sprache Israels, in der Sprache der Hebräer. So können wir es einordnen. Und wenn Sie noch 1. Petrus 2 dazu nehmen wollen, 1. Petrus 2 ist ja auch nicht zuerst an die Gemeinden aus den Nationen gerichtet, obwohl es uns 1:1 genauso gilt, sondern zunächst einmal kümmert sich Petrus um seine Gemeinde aus seinem Volk. Und wenn wir es dann lesen, auch mit diesen hebräisch denkenden, hörenden Ohren einmal versuchen zu hören, ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihn, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, jetzt kommt eine wunderschöne Beschreibung, kennen Sie natürlich auswendig, vermute ich mal. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und hier sehen wir sie vor uns, die 144.000. Die Auserwählten, die nun am Ziel sind, nicht aus der Gemeinde, auch nicht die Zeugen Jehovas, ich hoffe, dass hier keiner jetzt irgendwie beleidigt ist, nicht dieser kleine auserwählte Kreis, sondern die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels, von denen es heißt, auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen und den Namen seines Vaters. Und sie bekommen noch einen Namen, der ist sehr, sehr wichtig, nämlich sie sind die Erstlinge, die Erstlinge. Das heißt nicht nur, oh, sie waren die Ersten. Ist ja auch schön, zu den Ersten zu gehören. Aber das ist nicht gemeint, sondern Erstlinge, das greife ich eigentlich schon Pfingsten vor, nämlich die Erstlinge aus der Ernte, die dem im Tempel Gott geweiht als Opfer gebracht wurde, weil die Erstlinge immer für das Ganze stehen. Und darum sind diese Erstlinge, diese ganz eindeutige Beschreibung dieser 144.000 für uns und noch viel mehr für sein Volk Israel so wichtig. Das sind die Erstlinge aus seinem Volk. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen, den Namen Jesu, den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters. Und da bleibt die Frage natürlich, ist das überhaupt vorstellbar? Dieses Szenarium, das wir jetzt vor uns haben, ist das denkbar? Können wir das so glauben? Glauben Sie das wirklich? Oder sind das nur Bilder für irgendwas? Irgendwas Großes, irgendwas Schönes? Oder glauben Sie das wirklich? Wir haben das gesungen. Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Und ich hoffe, dass Sie da mitgehen können und sagen können, ja, das glaube ich, das glauben wir, dass das, selbst wenn die Deutung nicht ganz korrekt sein sollte, dass das Bild stimmig ist, dass wir dieses Bild mitnehmen können, mitnehmen dürfen und dass wir das sagen dürfen, was wir vorhin im Psalm 33 so deutlich und auch gerne formuliert und bekannt haben. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohne. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Da steckt ja enorm vieles drin. Wenn es um die verschiedenen Kräfte, den Rat der Heiden geht, die Kräfte des Himmels, die Mächte, Gewalten, die Völker, Kulturen, Religionen und alles, was die Weltgeschichte bis hierhin bestimmt hat und noch bestimmen wird, Ideen, Gedanken, Revolutionen, Aufbrüche, was immer da geschieht, Demokratien, Diktaturen, Königshäuser, Tyrannen, was auch immer da sein mag, das gehört alles zu diesem Rat der Heiden. Dieser kleine Satz, der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker, aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Und dann kommt dieser Satz, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Jesus betont das, wenn er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Lamm Gottes auf dem Berg Zion, Jesus, der Herr, Jesus, der König und vor ihm nun die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Und sie sangen ein neues Lied. Und niemand konnte das Lied singen lernen, außer den 144.000, die freigekauft und von der Erde weggenommen sind. Dann hörte ich eine Stimme vom Himmel her, die dem Rauschen von Wassermassen und dem Rollen eines gewaltigen Donners glich. Die Stimme, die ich hörte, war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Da habe ich so gedacht, ja was denn jetzt? Wasserrauschen, Donner oder Harfen? Was ist das nun für eine Stimme? Wenn Sie gestern im Regen gestanden hätten, in diesem wunderschönen Gewitter, dann hätten Sie es vielleicht ein wenig geahnt, nämlich dieses Wasserrauschen, da stehen Sie drin und Sie können nicht mehr sagen, woher kommt das eigentlich? Alles ist erfüllt von diesem Geräusch, von diesem Rauschen des Wassers. Und den Donner können Sie nicht lokalisieren, wenn Sie nicht einen Blitz gesehen haben. Der Donner erfüllt alles. Und ich vermute, dass genau das gemeint ist, nämlich dass hier ein neuer Lobgesang entsteht, der nicht nur in irgendeiner Ecke stattfindet, irgendein kleines Chörchen, das da versucht, ein paar dreistimmige Sätze zu singen, sondern ein gewaltiger Chor, der das ganze Universum, das ganze All erfüllt mit einem Lobgesang. Der Lobgesang der Schöpfung, das habt ihr vorhin gesungen, ich weiß gar nicht genau, es kam vorhin drin vor, nämlich der Lobgesang des Universums. Alle Welt, die ganze Schöpfung lobt den lebendigen Gott. Und das sehen wir hier, die Stimme vom Himmel, dem Rauschen von Wassermassen, das überall ist uns komplett einhüllt und umgibt dann der gewaltige Donner. Und die Stimme, die war wie der Klang der Harfe, die ein Harfenspieler schlägt. Aber das Entscheidende ist was anderes. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Dazu können Sie nochmal den Psalm 33 lesen heute Nachmittag und Psalm 96, 97, 98, 99, 100, 102. Lesen Sie mal alles durch von Offenbarung 14 her, werden Sie das anders lesen als bisher. Da bin ich ganz sicher. Da müssen Sie in Ihrem persönlichen Museum der Offenbarung nochmal ein paar Schritte zurück und noch einmal sehen. Was war das nochmal? Was haben wir da gesehen? Psalm 33, Psalm 96 bis 100, 102 und noch einmal zu sehen, was sehen wir da jetzt an neuen Seiten in diesen Schriften? Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und die Frage ist, wann und wo wird eigentlich dieses neue Lied gesungen? Welche Bedeutung hat dieses neue Lied für Israel, für die Gemeinde, für die Nationen, für die Welt? Und jetzt müssen wir einen Riesensprung machen von den Psalmen hin in Offenbarung 14 hinein, bei dem, was die Bibel Endzeit nennt, nämlich die letzte Zeit. Endzeit heißt nicht, das ist das Ende aller Zeiten, sondern hier stehen wir in einer sehr markanten Zeit. Die Weltgeschichte ist nicht zu Ende, sondern die Weltgeschichte wird neu formatiert, wird unterbrochen. Da geschieht etwas Entscheidendes. Und wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, dann sehen wir vor allem den Übergang von dieser Zeit in die neue Zeit hinein in das tausendjährige Reich Christi auf Erden, aber erst einmal durch manche Gerichte, die wir in den nächsten Kapiteln noch sehen werden. Aber zu Beginn steht hier schon einmal etwas von diesem neuen Lied, das gesungen wird. Offenbarung 5 kam das auch schon einmal. Das neue Lied. Und die Frage, wie soll das gehen, bis wir endlich da angekommen sind? Wann endlich kommt dieses Reich so, dass es nicht nur in unserem Kopf im Glauben steht, sondern dass es endlich auch sichtbar werden darf? Wann kommt die Zeit des Schauens statt des Glaubens? Wann kommt die Zeit, in der aller Streit endlich vorbei ist? Wann kommt die Zeit, von der Psalm 98 sagt, aller Welt enden, sehen das Heil unseres Gottes? Das haben wir auch gesungen heute Morgen. In anderen Worten, aber vom Sinn, vom Inhalt her, ganz eindeutig genau das. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Oder Philipper 2, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und natürlich stehen da wieder viele, viele Fragen auf. Wie soll das gehen? Wie kann das funktionieren? Wie will Jesus seine Herrschaft denn endlich antreten? Wie will er die Menschen, die Massen überzeugen und gewinnen? Wie will er sein Heil offenbar machen, dass alle Welt es sehen kann? Wie will er seine Kritiker zum Schweigen bringen? Wie wollen wir unsere Kritiker zum Schweigen bringen oder sie gewinnen und überzeugen? Die Spötter, die Mächtigen, die gar nicht daran denken, ihre Macht freiwillig abzugeben. Da kommen dann diese sieben Siegel. Die sieben Siegel, die stehen für all diese unlösbaren Fragen und Probleme und Lasten und das, was wir nicht überwinden können. Tausend Hindernisse, Unglaube, Zweifel, Ungehorsam, Sünde, Feindschaft, Mächte. Wer sollte diese unlösbaren Probleme lösen und überwinden? Wer kann die Siegel brechen? Das ist die Frage. Und nur einer kann's. Er hieß vorher noch niemand. Niemand konnte das Siegel brechen. Und jetzt plötzlich heißt es, einer ist da, der kann dieses Siegel und die anderen Siegel brechen, nämlich das Lamm. Und da wird das neue Lied gesungen. Und nun heißt es noch einmal, und niemand konnte das Lied singen lernen, außer den 144.000, die freigekauft und von der Erde weggenommen worden sind. Wir haben hier ein Lied, das ist noch nie gesungen worden. Das finde ich genial. Die Vorstellung allein, wir haben ja so tolle Lieder gesungen, auch heute Morgen, wir haben schöne Lieder, wir haben unzählige Lieder, alte Lieder, neue Lieder, wunderbar, ein Lobgesang. Wir gehen darin auf. Wir merken das auch, was das für eine Dynamik für uns auch selber entwickelt und bedeutet. Aber hier ist ein Lied. Das ist noch nie und von niemandem gesungen worden. Das ist so überwältigend, so neu, so anders, so gewaltig, dass nur wenige es werden singen können. Wenige Auserwählte. Nicht wir. Wenn sie tröstet, ich nicht und sie auch nicht. Vielleicht einzelne von ihnen, das weiß ich nicht. Ganz wenige vielleicht, das könnte sein. Aber die 144.000, die da vor ihm stehen, die werden dieses Lied endlich singen. Und das ist nicht unwichtig. Die Leviten im alten Bund, die haben ja immer so eine Art Schattendasein geführt. Die taten mir immer so ein bisschen leid. Richtige Priester sind sie nicht. Sondern die singen und musizieren, und ich vermute, sie haben schlecht gestimmte Musikinstrumente gehabt, so ihre Harfen. Das war nicht diese Hochpräzisionsharfen, die man heute kennt, sondern so, ich weiß nicht genau, aber wahrscheinlich nicht wirklich schön. Und auch die Posaunen waren nicht so hell klingende Konzertposaunen und Trompeten, sondern so ganz sonderbare Hörner und was es da alles gab. Nicht wirklich schön. Spurgeon hat ja von den Methodisten mal gesagt, sie singen nicht schön, aber laut. Und das ist auch gut. Ja, es muss nicht alles schön, aber hier ist es schön. Hier ist es schön. Ein völlig neuer Gesang. Nicht nur, dass das ganze Universum davon gefüllt ist, sondern vor allem, dass der Inhalt etwas Neues ist. Hier taucht etwas auf, das kann ich Ihnen nicht beschreiben, weil wir es noch nicht gelernt haben, weil wir es noch nicht haben. Wir können das Lied noch nicht singen. Wir warten noch darauf, dass endlich dieses neue Lied kommt von diesen 144.000. Und das will ich mal ganz schlicht so formulieren, jetzt kommen die Leviten endlich zum Zug. Jetzt braucht es keine Priester mehr. Jetzt sind die Priester ganz hinten dran. Keine Opfer mehr, die sind arbeitslos. Aber die Leviten, die fangen jetzt an, die legen jetzt los. Die singen nun das neue Lied. Und so versuche ich das zu verstehen. Wenn es heißt in 4. Mose 3, da werden sie ja schon genannt, ich habe die Leviten unter den Kindern Israels genommen anstatt aller Erstgeborenen, denn alle Erstgeburt ist mein. Das habe ich immer so ein bisschen als sippenhaft empfunden, als Strafe. Die anderen dürfen weitermachen wie bisher und die müssen jetzt für die anderen da irgendwie einstehen und musizieren und singen und Gottesdienste gestalten mit ihren schwachen Instrumenten, die sie da haben. Aber dann heißt es in 4. Mose 18, siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Israeliten, euch zum Geschenk. Finde ich eine tolle Idee. Plötzlich sind sie nicht mehr zweite oder dritte Reihe, nicht mehr irgendwo am Rand, sondern plötzlich werden sie zu einem Geschenk, zu einer Gabe für dieses Volk Israel. Und sie dürfen jetzt tatsächlich wörtlich genommen das Amt ausüben in der Stiftshütte, das Amt ausüben auf dem Berg Zion. Das Amt, von dem Paulus gesagt hat, das Amt, das Herrlichkeit hat. Und zwar eine ganz neue, überschwängliche Herrlichkeit. 2. Korinther 3 können Sie nochmal nachlesen. Und jetzt sind es die Erstlinge aus ganz Israel, aus allen Stämmen, aus den 12 Stämmen, das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das jetzt das neue Lied singen darf. Sie haben eine neue Berufung, eine neue Funktion, einen neuen Auftrag. Und sie stehen jetzt ganz vorne dran vor dem Thron Gottes und erfüllen, ich sage es mal so ganz übertrieben, sie füllen das ganze Universum mit ihrem Lobgesang. Sie singen das neue Lied. Ich hatte überschrieben, irdisches Konzert mit himmlischer Besetzung. Bei der Vorbereitung dachte ich, es muss umgekehrt heißen, himmlisches Konzert mit irdischer Besetzung. Nämlich mit diesen 144.000 und sie singen vor dem Thron Gottes. Und zum Schluss muss ich noch ein paar Dinge sagen zu diesen Erstlingen. Ein Ausleger, den ich für mich sehr wichtig halte, schreibt, was die Erstlinge sind, das sind sie anstelle der Übrigen. Also die Übrigen sind an die Seite gestellt, jetzt sind nur die Erstlinge im Fokus und im Blick. Was die Erstlinge sind, das sind sie anstelle, also für die Übrigen, bis diese auch das geworden sind, was die Erstlinge für sie sind. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. So kompliziert ist es auch gar nicht. Pars pro toto, die Erstlinge stehen fürs Ganze. Das ist so ganz einfach formuliert. Sie sind das Angeld für das Ganze. In den Erstlingsgarben der Ernte ist die ganze Ernte Gott geweiht. Und wer diesem Bild ein wenig folgt, der ahnt, in welche Richtung das neue Lied schon gehen kann, auch wenn wir es noch nicht hören, auch wenn wir es noch nicht singen können. Aber die Richtung, die ist schon sehr deutlich angedeutet. Die 144.000 Erstlinge aus Israel als Angeld für ganz Israel und die Erstlinge der Gemeinde aus den Nationen, da sagt er nun, das ist das Angeld für das ganze All. Das ist genial gedacht. Unkonsequent gedacht. Und das ist Psalm 98. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Und dann kommt der andere Satz. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und da sind nicht die vielen, vielen kleinen Wunder gemeint, die es auch in unserem Leben gab und gibt. Die gibt es ja auch. Aber um die geht es mal nicht. Sondern es geht um die ganz, ganz großen Wunder, die er schon getan hat, schon angefangen hat und die noch kommen werden. Nämlich das große Wunder lautet, er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Er schafft Heil, wo kein Heil ist. Er schafft Heil, wo nur Unheil ist. Er schafft, das sagt es dann Paulus, Leben aus den Toten, wo nichts ist. Da spricht er, Psalm 33, und es geschieht und so steht's da. Und dann heißt es bald, in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als allein im Namen von Jesus. In ihm ist nicht nur ganz allgemein Heil, sondern das Heil. Das Heil ist in ihm und in ihm ist genug Heil für jeden von uns, für jeden, der noch kommen wird, das ganze Heil für die ganze Welt. Noch nicht offenbar für alle und vor allen und noch wissen wir nicht genau, wie er es hinkriegen wird, wie er es machen wird, wie es gehen soll. Aber es gilt, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und in dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Da würde ich sagen, das sind die schönsten Sätze der Bibel und die höchsten Sätze der Bibel. Auf uns, auf diese Welt, auf die Menschen bezogen. Wir haben keinen Ladenhüter anzubieten, sondern wir reden von diesem neuen Lied, auch wenn wir es noch nicht singen können, aber aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das mit den Erstlingen, das war eine wichtige Frage von Paulus in Römer 11. Sie kennen vermutlich diese Kapitel 9 bis 11, nämlich die Frage, ist Israel gefallen, ist Israel vom Tisch, ist Israel nur noch Vergangenheit, fürs Museum noch geeignet, aber mehr auch nicht. Paulus sagt, auf gar keinen Fall. Wenn schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden, ihr Ungehorsam, ihr Unglaube, Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Vergessen Sie die Museen dieser Welt mit dem ganzen alten Zeug. Also Sie dürfen schon noch hingehen, ich gehe auch noch mal hin. Aber tauchen Sie ein in diese faszinierende Welt des Wortes Gottes. Auch in die Welten, die Sie noch nicht ganz verstehen oder wo Sie sagen, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, ich begreife es einfach nicht. Schauen Sie es an, wieder und wieder und wieder, bis da ein Bild vor Ihren Augen entsteht, bestimmt vom Wort Gottes, von dem, was wir ja schon im Sinn haben und immer mit dem Gedanken, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wenn er spricht, dann geschieht's. Und wenn er gebietet, dann steht's da. Darauf warten wir. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir dürfen so diesen Blick zu dir aufheben und dürfen auf dich sehen. Wegsehen von allem, was noch um uns ist. Wegsehen von dem, was uns noch bewegt, belastet, umtreibt, blindet, blockiert, Mühe macht. Und es gibt viele, viele Dinge in unserem Leben, die wir noch lange nicht überwunden haben, aber dass du schon längst überwunden hast und wir auf dich sehen dürfen und uns daran festhalten dürfen, dass du der Sieger bist über allem, was noch da ist. Und dass wir einmal mit den 144.000 dich so anbeten dürfen, dass wir dann auch einmal dieses Lied von ganzem Herzen singen dürfen. Und wir freuen uns darauf, auf das, was kommen wird, freuen uns darauf, dass du alle Tränen abwischen wirst, dass alles vollendet sein wird, dass es keinen Tod, kein Schmerz, kein Leid, keine Lüge, kein Betrug mehr geben wird, sondern nur noch Wahrheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Treue und Güte in deiner Gegenwart. Und darum wollen wir an dich glauben, an dir festhalten, dich verstehen und in deiner Gegenwart bleiben, auch wenn wir manches noch nicht klar verstehen und sehen können. Aber dass du der Herr bist über allem, das glauben wir. Und dass wir bei dir sein werden und dass wir an die Auferstehung glauben dürfen für uns und für dein Volk. Alles liegt in deiner Hand. Und wir geben dir darüber die Ehre. Wir halten uns an dich, wir sehen auf dich, wir hören auf dich und wir warten auch auf dich, dass du endlich kommst und wir dich sehen und dich ehren und dich anbeten dürfen von Angesicht zu Angesicht in deiner neuen Welt. Gelobt sei dein Name. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.